Ich möchte auch noch ganz kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst. Und wir brauchen deinen Geist, um es zu verstehen. Und wir brauchen deinen Geist, um es auszuteilen. Und ich bete, dass du uns deinen Geist gibst, der uns die Ohren öffnet. Und dass du mir hilfst zu reden. Amen. Ich möchte euch gerne eine Frage stellen. Und zwar, was ist der Kern unseres Glaubens? Unseres Glaubens als Christen. Was ist der Kern? Also wenn man alles andere, die Randbereiche weglässt, auf was kommt es an? Sehr gut. 100 Punkte. Für diejenigen, die das jetzt gerade gesagt haben, das Kreuz. Es ist interessant. Es reicht nicht, an Gott zu glauben. Ja? Wenn wir zum Beispiel auch mit Menschen reden, unseren Glauben erklären oder sagen, worauf es ankommt, es reicht nicht, an Gott zu glauben, obwohl das schon gut ist, wenn Menschen an Gott glauben heutzutage. Ja? Aber das ist noch nicht, das reicht nicht. Reicht in Gottes Augen auch nicht. Gottes Wort ist sogar ziemlich extrem in dem Punkt, es sagt, selbst die Dämonen glauben an Gott und zittern. Also ich habe noch nicht viel mehr als die Dämonen, wenn ich an Gott glaube. Heftig, gell? Aber es ist so. Und es reicht auch noch nicht mal an Jesus zu glauben. Es reicht auch nicht. Weil ich kann an Jesus unter verschiedenen Aspekten glauben. Zum Beispiel als guten Menschen oder moralische Instanz, Friedensbringer. Paulus sagt uns im 1. Korinther eine ganz zentrale Wahrheit. Die möchte ich gerne vorlesen. 1. Korinther 1, Vers 17, da sagt er, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und ein paar Verse weiter sagt er dann, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Also Paulus ist nach Korinth gekommen und hat sich vorher vorgenommen, ich werde Jesus verkündigen als gekreuzigt. Er hat gesagt, ich habe mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen. Alles andere war ihm nicht wichtig in dem Fall. Obwohl das auch alles wahr sein kann, Jesus als Heiler, Jesus als Befreier, Jesus, der unser Leben besser, schöner, freier, toller macht, so wird Jesus heute oft verkündigt. Aber Paulus sagt, ich habe mir vorgenommen, Jesus nur als gekreuzigt unter euch zu verkündigen. Und er sagt, und mir ist ganz bewusst, ich darf das noch nicht mal groß manipulativ irgendwie rüberbringen, nicht mit Redeweisheit, sonst mache ich das so ganz alles kaputt. Denn das Kreuz an sich ist eine Torheit oder für die, die verloren gehen, uns aber, die wir errettet werden, das ist Gottes Kraft. An einer anderen Stelle sagt er, die einen ärgern sich dran, die anderen ärgern sich dran, aber wir wissen, das ist der Knackpunkt. Und er will das auch gar nicht wegnehmen. Er will nicht, dass manche Leute sich nicht ärgern. Er will, dass gewisse Leute sich dran ärgern. Nämlich die, die sich nicht vor Gott demütigen wollen. Der will das nicht wegnehmen. Er will nichts wegnehmen von dieser Spitze Kreuz. Er sagt, ich habe aufgepasst, dass ich ja dieses Kreuz nicht zunichte mache, indem ich es irgendwie gut anpinsele. Das wollte er. Er wollte das Kreuz auf den Punkt bringen. Und das Kreuz ist tatsächlich das Zentrum unseres Glaubens. Und die Frage ist, warum? Warum? Entschuldigt bitte, wenn ich euch jetzt altbekannte Dinge predige, dann nehmt es einfach als Erinnerung und freut euch daran. Ja? Die Frage ist, hat Gott das mit Absicht gemacht, dass Menschen sich ärgern sollte? Konnte das nicht auch anders geschehen? Warum denn das Kreuz? Warum ist das denn der Kernpunkt? Und das Interessante ist, dass Jesus ja sogar sagt, er ist genau deswegen gekommen. Er hat alles Mögliche gemacht, er hat Gott offenbart, er hat Wunder getan, aber gekommen ist er, um zu sterben. Er ist gekommen, um am Kreuz zu sterben. Warum? Warum denn das Kreuz unbedingt? Und um das genauer zu verstehen, müssen wir nochmal darauf schauen, was denn dazu führte, dass das Kreuz notwendig war. Und zwar, das Problem ist Sünde, wissen wir alle. Ach ja, klar, Sünde, natürlich. Und bei vielen, auch wenn man das Thema Sünde anspricht, geht natürlich irgendwie der Rollladen runter. Jetzt kommt der moralische Zeigefinger und jetzt muss ich mich schon wieder anstrengen und dies und das. Sünde ist in der Bibel was viel, viel Tieferes als nur ein moralisches Vergehen. Auch das wissen wir. Sünde beschreibt einen komplett zerstörten, zerbrochenen Zustand. Einen versklavten Zustand, der dem Untergang geweiht ist. Sünde sagt, das ist dem Untergang geweiht, dem Gericht verfallen. Trennung von Gott, Unfriede, Verlorenheit, Tod. Das bedeutet in Gottes Augen Sünde. Es ist viel, viel mehr, als wenn wir was falsch machen. Sünde ist ein total hoffnungsloser, dem Untergang geweihter Zustand. Und so sieht Gott unsere Welt. Sünde ist schlimmer für Gott, als wir denken. Sie ist so schlimm, dass es für Gott nichts Schlimmeres gibt. Nämlich so schlimm, dass das Kreuz nötig war. Es gab keinen anderen Weg, um diesem Problem zu begegnen. Das ist das Problem. Als die ersten Menschen gesündigt haben, sagt Gott, an dem Tag, an dem ihr das tut, an dem ihr davon esst, an dem ihr sündigt, werdet ihr gewiss sterben. Gibt keinen Ausweg. Und genau das ist passiert. Und das greift Paulus später auf und sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Es gibt eine aussichtslose Lage unter der Sünde. Ja. Und die Sache ist die, in Gottes Augen gibt es daran nichts zu reparieren. Wir denken manchmal nach dem Sündenfall, naja, Gott hätte doch einfach das so machen können, oder wir denken manchmal sogar, vielleicht hat er das ja sogar so gemacht. Ja, Adam und Eva, ihr kriegt jetzt die zweite Chance, ihr kriegt jetzt hier ein paar Anweisungen, ihr kriegt ein bisschen Gnade und dann geht das Ganze schon. Und auch wenn wir Christen sind, denken wir manchmal, wir sagen das vielleicht nicht so und denken vielleicht nicht so, aber wir leben manchmal so. Ja, wir brauchen einfach ein bisschen Gnade und ein bisschen Anstrengung und dann wird das alles schon. Dann gehen wir in die Gemeinde, dann machen wir nichts grob Böses oder zumindest so, dass es keiner sieht. Und dann läuft das schon irgendwie. Aber Gottes Sicht über Sünde ist, es gibt nichts zu reparieren. Und das ist die Konfrontation auch, wenn man das Wort Sünde wirklich verkündigt auch und Leuten sagt, ist Sünde ist in Gottes Augen ein hoffnungsloser Zustand. Das ist nicht wie eine kaputte Uhr, wo ich ein Rädchen auswechsle und dann läuft das Ganze wieder. Für Gott gibt es für Sünde nur einen Ausweg und das ist Tod. Gericht. Gericht. Er kann Sünde nur richten und das Ganze beenden. Und das sieht Gott auf die Welt zukommen. Das sieht er zukommen. Die Wahrheit ist, dieses Gericht erwartet uns. Es erwartet jeden. Und deshalb hat Gott gesagt, da muss ich einen Ausweg schaffen für dieses Gericht, was ich zukommen sehe auf die Menschheit. Von der ersten Seite der Bibel an bis zur letzten wird bezeugt, dass Gott Richter ist und dass er uns richten wird. Und wehe uns, keine Chance, keine Chance. Es sei denn, Gott greift ein. Und das ist das Kreuz. Kolosser 1,20 sagt, Gott hat sich mit uns versöhnt, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in dem Himmel ist. Frieden ist der gegenteilige Zustand von Sünde. Frieden in der Bibel, Shalom, beschreibt den versöhnten, wiederhergestellten, heilen, geheilten Zustand einer Beziehung. Es beschreibt umfassendes Heil. Shalom ist Gegenwart Gottes pur. Ja. Frieden ist das, wo alle heute hinwollen, ja, was alle heute suchen. Aber auch Frieden ist viel, viel mehr. Frieden ist dieses umfassendes Heil, was Gott schafft. Und diesen Frieden, den hat Jesus wiedergebracht. Was geschah jetzt an dem Kreuz wirklich, dass das passieren konnte, dass dort die Antwort liegt auf das Problem? Was ist da passiert? Und um das genauer zu verstehen, möchte ich gerne mit euch einen Blick ins Alte Testament werfen, auf ein Thema, was kaum heute Thema ist, nämlich auf das Thema Opfer. Was ist ein Opfer? Weil das ist offenbar dort geschehen, ein Opfer am Kreuz. Es war interessant, als ich anfing, oder vor dem Gottesdienst sagte die Suse zu mir, was predigst du denn? Ich sage, ja, das Opfer Jesu oder unser Opfer? Und ich sage, das Opfer Jesu. Und sie, ach, das ist einfacher. Und ich dachte so bei mir, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind hoffnungslos religiös und sind sehr, sehr schnell dabei zu sagen, was ist das Opfer, was ich bringen muss. Da sind wir doch so schnell dabei. Opfer, ah ja, ich muss irgendwas machen, opfern und dies und das. Das ist so tief drin in uns. Was ist ein Opfer wirklich? Lass uns mal reinschauen in 3. Mose 4, 27 folgende. Ich lese euch das mal vor. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, diese alttestamentliche Welt. Ja, wir sind jetzt einfach ein paar tausend Jahre früher. Es ist hier einiges heißer und staubig. Und vielleicht seid ihr Schafhirte oder Olivenbaumzüchter. In Israel, ihr gehört alle zu den Juden. Und Opfer ist für euch völlig normal. Ist für uns eine völlig fremde Welt. Ja. Hier heißt es so. Wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, indem er eins von dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, und schuldig wird, und seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm zu Bewusstsein gebracht, dann soll er seine Opfergabe bringen, eine weibliche Ziege ohne Fehler, für seine Sünde, die er begangen hat. Er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und das Sündopfer am Ort des Brandopfers schlachten, also am Altar. Und der Priester nehme mit seinem Finger etwas von seinem Blut und tue es an die Hörner des Brandopferaltars. All sein Blut aber soll er an den Fuß des Altars gießen. Und sein Fett soll er abtrennen, ebenso wie das Fett vom Heilsopfer abgetrennt wird. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als wohlgefälligen Geruch für den Herrn. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. So erwirke der Priester Sühnung für ihn und es wird ihm vergeben werden. So. Nicht anders. Ja, Vergebung war ein blutiges Geschäft. Wenn ich gesündigt habe, dann musste Blut fließen. Und das ist Gottes Wort. Und ihr wisst ja, wenn ihr reinguckt ins Alte Testament, das ist tausendfach geschehen. Tausendfach, hunderttausend, Millionen, manchmal regelrechte Blutbäder, wenn man das anschaut. So hat Gott vergeben. Lasst uns nochmal genauer anschauen, was dieses Opfer beinhaltet. Es gibt 5 Elemente in diesem Opfer. Und zwar, das erste ist ein Mensch, der gesündigt hat. Das zweite ist ein fehlerloses Opfertier. Das ist ein Bild für die Reinheit. Ein Altar, wo das Opfer dann hingebracht wird. Dann das Blut des Opfertieres und der Priester, der das Blut sprengt. Diese 5 Dinge sind wichtig. Ja. Jetzt lasst uns nochmal, jetzt guckt man nicht mehr da drauf, guckt lieber mich an. Wie geht jetzt das Opfer vor sich? Nochmal, ihr seid jetzt ein Schafhirte, ihr habt gesündigt und ihr wollt gerne Vergebung von Gott haben, weil euer Gewissen schlägt. Und ihr wisst, ein Opfer muss her. So hat Gott es vorgesehen. Und ihr müsst eine gute Ziege oder ein gutes Schaf nehmen, nicht irgendeins, was ihr sowieso schlachten wollt. Euer Bestes. Ein fehlerloses Tier. Vielleicht eins, was ihr noch gut gebrauchen könntet für die Zucht. Das wird genommen und damit gehen wir zum Tempel. Und dann kommt was Wichtiges. der Schuldige soll dem Tier die Hände auflegen. Also, ich habe da das Tier und lege dem meine Hände auf. Und damit passiert was. Das Tier und ich, wir identifizieren uns. Es ist nicht so einfach, dass einfach meine Schuld auf das Tier abgeladen wird und dann... Nee, das Tier und ich stehen an derselben Stelle. Das Tier tritt an meine Stelle. Ich identifiziere mich mit dem Tier. Und dann kommt der nächste Schritt. Jetzt bin ich das Tier und das Tier ist ich. Jetzt wird das Messer rausgeholt. Und ich weiß, das Tier stirbt an meiner Stelle. Ich weiß ganz genau, das ist eigentlich mein Platz. Ja, das passiert bei dem Opfer. Nichts weniger, wenn es richtig verstanden wird. Eigentlich ist das mein Platz. Für die Sünde gibt es keine Reparatur. Es gibt nur Tod. Es gibt nur Gericht. Und nur durch dieses Gericht hindurch komme ich zu neuem Leben. Dann wird das Blut an den Altar gespritzt. Der Altar ist der Ort der manifesten Gegenwart Gottes. Ja, da treffen sich Himmel und Erde immer wieder im Alten Testament. Da brennt das Feuer Gottes. Teilweise kommt es sogar übernatürlich da drauf. Und das Blut ist das Symbol des Lebens. So heißt es in der Bibel. In dem Blut ist das Leben oder im Blut ist die Seele. Und der Priester, dieser Mittler, vollzieht das Ganze. Also durch das Opfer halten wir fest, geschehen diese Dinge. Eine Identifikation, ich identifiziere mich mit dem Tier und das Tier mit mir. Das Tier steht an meiner Stelle, Stellvertretung. Und dann, und das ist die gute Nachricht, es passiert ein Tausch. Die Unschuld, die auf dem Tier war, kommt auf mich. Und meine Schuld, mein Gericht wird von dem Tier getragen. Und dann heißt es hier, so erwirkt der Priester Sühnung und es wird ihm, dem Schuldigen, vergeben werden. Nochmal, hieran wird deutlich, dass Sünde viel, viel mehr ist als irgendwas reparieren. Hebräerbrief sagt uns, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Deswegen, weil ein Todesgericht vollzogen werden muss. In Gottes Augen geht's nicht billiger. Das ist das große Problem. Nur jedem war klar, mit dem Tier ist es irgendwie nicht getan. Da müssen ja Tausende sterben und ich sündige so oft. Aber da geht meine ganze Herde schnell zu Ende. Ja. Also meine wäre aufgebraucht. Und das war ganz klar, das konnte nicht die Antwort sein. Es ist irgendwie nur ein Schatten für was Echtes, für das, was noch kommt, für das, was ein für alle Mal die Antwort sein würde. Irgendwie war das jedem klar. Und auch den Propheten, die haben das angekündigt, haben gesagt, da wird es was geben. Jesaja 53, da wird jemand kommen, der ein für alle Mal eine Antwort schafft. Und genau das ist mit Jesus passiert am Kreuz. Diese ein für alle Mal Antwort, dieses Opfer, was für immer gültig ist. Auch da haben wir wieder diese fünf Elemente, die Menschen, die wir gesündigt haben, das sind wir. Das Opfer ist Jesus. Am Anfang seines Dienstes schon sagt Johannes der Täufer, siehe da, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das sagt Johannes, als er Jesus sieht. Er wusste, ich bin gekommen, um nur das letztendlich zu sagen, um Jesus bekannt zu machen, um auf Jesus hinzuweisen. Und er sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er sagt nicht, da ist der euch heilt, da ist der die Antwort all eurer Probleme, der euer Leben angenehm macht. Sondern er sagt, das ist derjenige, der die Sünde der Welt wegträgt. Und Jesus ist dieses Lamm Gottes ohne Fehler. Dann haben wir den Altar, das ist der Ort des Gerichts, der Ort, wo Gottes Gegenwart ist, am Kreuz, auf Golgatha. Da kann man jetzt in der Bibel sehr viele Gründe finden, warum gerade Golgatha, dieser Ort schon von Abraham her, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Dann das Blut, was vergossen wurde, haben wir schon gehört, durch das Blut des Kreuzes. hat Jesus Sühnung geschafft. Und dann gibt es den Priester, diesen Mittler, und das ist das Wunder, das ist auch Jesus. Der hat sein eigenes Blut genommen und ist damit bis zum Vater gegangen. Das ist Blut, was Jesus vergossen hat, ist eine geistliche Größe, die bis in den Himmel reinreicht. Jesus hat sich identifiziert mit uns. Ich möchte noch mal kurz die Punkte durchgehen. Er kam als sündloses Opfer. Er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an. Er war genau wie wir ein Mensch, an der Gestalt wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er hatte keine Vorteile, er war wie wir. Er hat sich identifiziert mit uns. Und das ist so ein starkes Bild, als Jesus getauft wurde. Da empfindet Johannes, hier läuft irgendwas falsch. Moment mal, Jesus, du bist doch ohne Schuld. Wieso lässt du dich jetzt hier eigentlich taufen? Ich müsste doch von dir getauft werden. Und Jesus sagt, nee, ich muss die Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Das muss jetzt geschehen. Warum? Weil Jesus sich identifiziert hat mit uns. Das ist diese Handauflegung sozusagen, die im alttestamentlichen Opfer vollzogen wurde. Die passiert da ein Stück weit. Jesus und wir stehen an der gleichen Stelle und er stellt sich sogar an die Stelle der Sünder. Ein Wunder. Dann nimmt er, also diese Stellvertretung ist dann eingetreten. Er steht an unserer Stelle. Wir sind identifiziert. Wir sind gleich. Und was mir passiert, was ihm passiert, das ist das, was mir eigentlich passieren müsste. Ja, es wird nicht nur irgendwie meine Schuld abgeladen auf Jesus und so geregelt, sondern Jesus nimmt mich mit hinein in das Ganze, was jetzt geschieht. Ja, zum Beispiel sagt Paulus im Korintherbrief, wir sind zu dem Urteil gekommen, wenn einer gestorben ist für alle, so sind sie somit alle gestorben. Jesus nimmt uns mit rein in diese Stellvertretung. Und er stirbt. Das, was ihm geschieht, ist eigentlich mein Platz. Wenn ich aufs Kreuz gucke, weiß ich, das ist der Ort, wo ich hätte hängen müssen. Aber Jesus hat's gemacht. Und das Dritte ist, was dann passiert, ein Tausch. Jesus stand an meiner Stelle und das Schlechte, was auf mir lag, kam auf ihn und das Gute, was auf ihm war, kommt auf mich. Ein Tausch. 2. Korinther 5, 21 zum Beispiel. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Da sind die ganzen Elemente drin. Ja? Den, der Sünde nicht kannte, das fehlerlose Opfer ist Jesus. Hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Er hat ihn identifiziert mit uns, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der Tausch. Und die Sache ist die, das kriegen wir umsonst. Wir können da nichts dazu tun. Wir stehen daneben und sehen, wie Gott es tut. Ich sehe, dass dieser Aspekt am Kreuz so wichtig ist. Wir können gar nichts dazu tun. Gott löst dieses Problem. Und das ist das, was auch am Kreuz mit so ärgerlich ist. Das eine ist, wir schrecken davor zurück, vor diesem Blut, was da fließt. Ja, das wird uns oft ja vorgeworfen, den Christen, das ist blutrünstig. Dieses Kreuz, dieses Opfer. Die Sache ist die, wir können daran nur erkennen, wie ernst die Lage ist. Nur daran, an dem, was ich bezahle, weiß ich, wie teuer was ist. Und die Sache ist teuer. Das sehe ich erst am Kreuz, wie ernst die Lage ist. Ja. Jesus konnte das Kreuz nicht umgehen. Ich stutze immer wieder auch über diese Stelle im Garten Gethsemane, wo Jesus da kniet und sagt, und ihr müsst euch überlegen, Jesus ist deswegen gekommen, ja? Und er sagt zum Vater, Vater, wenn es irgendeinen Weg gibt, dann lass doch das Ganze an mir vorübergehen. Ich will das nicht. Und das betet Jesus nicht nur einmal. Er betet es dreimal. Er sagt, Vater, bitte, 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 lass doch das Ganze ohne dieses Kreuz. Geht es nicht irgendwie? Kannst du nicht irgendwie doch was anderes machen? Gibt es nicht doch irgendeine andere Rettung? Können wir das Ganze mit dem Opfer nicht doch irgendwie anders regeln? Das ist das im Grund, was Jesus sagt. Er sagt, ich will nicht sterben, ich habe Angst. Und die Antwort des Vaters ist, es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Es muss sein. Und stellt euch jetzt euren eigenen Sohn vor, der das euch bitten würde und ihr sagt, es muss sein. Und ich denke mir, Gott hat es unter Tränen gesagt. Ja. Er hat ja da, in der Bibel wird nicht berichtet, dass er irgendwas gesagt hat, aber sein Schweigen ist die Antwort. Ja. Und ich denke, dass er das unter Tränen gemacht hat, dass er gesagt hat, mein Sohn, es geht nicht anders. Wenn wir die Welt retten wollen. Am Kreuz ist die Lösung erwirkt durch dieses Opfer. Und das Evangelium ist, es ist vollbracht. Es ist ein Tausch geschehen. Es ist ein Tausch geschehen. Unsere Probleme sind auf Jesus, unsere Sünde, unsere Gottferne. Und das, was auf Jesus war, kommt auf uns. Das ist die gute Nachricht, die Paulus verkündigt. Deshalb sagt er, ich will nichts anderes verkündigen als den Punkt. Jesus sagt am Kreuz, es ist alles vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist nichts mehr offen. Es bleibt nichts mehr zu tun. Es bleibt nur noch, das anzunehmen. Mehr geht nicht. Und das ist das, was Paulus verkündigt. Und ich glaube, das ist das große Ärgernis. Das Ärgernis am Kreuz ist, das Blut fließen muss. Irgendwie schrecken wir davor zurück. Unschuldiges Blut auch noch. Sollte unser Zustand wirklich so schlimm sein? Gott sagt ja. Und dann, ich kann gar nichts dazu tun. Jesus macht das für mich. Sollte das wirklich so sein, dass ich gar nichts dazu tun kann? Und Gott sagt, ja, du kannst nichts dazu tun. Ja, und dann muss das denn durch den Tod und durch neues Leben hindurch. Und Gott sagt, genau so ist es, anders geht's nicht. Ja, und das kriege ich nur geschenkt? Das ist die Sache. Du kriegst es nur geschenkt, auf keinem anderen Weg. Jesus hat's getan. Der Tausch am Kreuz, was ist da genau passiert? Lasst uns da noch mal ein paar Gedanken drauf verwenden. Was hat Jesus auf sich genommen? Da gibt's so viele Stellen in der Bibel. Die ganze Bibel ist voll. Oder die ganze Bibel nicht, aber es gibt viele Sachen. Ja, ich lege einfach mal eine Folie hin, damit ihr mir glaubt. Also wer jetzt eine Bibel dabei hat, kann mich überprüfen. Zum Beispiel 2. Korinther 5, 21, das haben wir gerade schon gelesen. Gott hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. Die Sünde kam auf Jesus, Gottes Gerechtigkeit kommt auf uns. Im Galaterbrief 3, Vers 13 heißt es, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus zu den Nationen komme. Der Fluch kam auf Jesus, damit wir Segen kriegen. Das ist im Kreuz beschlossen für uns. Jesus sagt, ich hab's für euch getan. Ich möchte noch einen Gedanken dazwischen tun. Ich habe während meines Theologiestudiums habe ich viel über diesen Punkt nachgedacht, über dieses Opfer, dieses stellvertretende Opfer, was uns mit einschließt. Da gibt's noch so viel dazu zu sagen, ja. Und ich merke, das geht an die Wurzel von unserem menschlichen Zustand, dieses Nichts dazu tun können. Nichts außer zu sagen, danke, du hast es gemacht, Herr. Ja. Wir sind so religiös, wir wollen gerne was tun. Und das sieht man in Menschen überall. Menschen sind eigentlich religiös. Selbst wenn sie atheistisch sind, das ist in den alten kommunistischen Ländern so gewesen, die haben Ersatzreligionen sich geschaffen, nämlich den Kommunismus. Man sieht, versteht mich nicht fertig, ich bin nicht platt antikommunistisch, obwohl ich antikommunistisch bin. Ja. Aber ich habe dort die Altäre gesehen. Das sind Altäre, Gebetsaltäre, nichts anderes, diese Monumente und so weiter. Es ist eine Ersatzreligion. Menschen sind religiös. Erzähl mir keiner, dass wir Menschen nicht religiös sind. Wir sind religiös und wir Christen sind auch religiös. Wir wollen gerne was machen. Religion bedeutet, ich mache irgendwas, damit ich die Gottheit beeinflusse. Ganz platt gesagt. Und selbst als Christen können wir so leben. Wir können eigentlich das Evangelium erkannt haben und trotzdem praktisch so leben. Ich muss ständig was tun, damit ich Gott günstig für mich beeinflusse. So, das ist in uns Menschen drin. Und das Kreuz legt die Axt an diese Wurzel und sagt, nee, diese Wurzel wird abgehauen. Es funktioniert so nicht. Religion funktioniert nicht. Gott, unser Zustand ist schlimmer und Gottes Antwort ist viel umfassender. Und zunächst stehe ich davor und kann es nur annehmen. Gott zerbricht diesen menschlichen Stolz und deshalb das Ärgernis des Kreuzes. Wer sich nicht demütigen will vor Gott und sagen, ich stehe da abhängig, der kriegt's nicht. So ist es. Wer nicht vor Gott steht und sagt, ich brauche das, ich kann nichts mehr tun, der kriegt's nicht. Gott hat es so beschlossen, der kriegt's nicht. Nur wenn wir sagen, Herr, ich stehe vor deinem Kreuz, zerbrochen durch deine Gnade, dann sagt Herr, du kriegst alles. Und ich glaube, wir werden Gott in Ewigkeit dankbar sein dafür. Wir sehen in der Offenbarung, dass Jesus in Ewigkeit das Lamm Gottes auf dem Thron ist. Wir werden in Ewigkeit Gott preisen, wenn Jesus preisen. Nicht dafür, dass wir es am Schluss geschafft haben. Oh, preis dem Herrn, ich hab's doch geschafft, hab durchgehalten. Dafür werden wir ihn nicht loben. Wir werden immer noch das Lamm sehen, in Ewigkeit. Das ist doch irgendwie ein Wunder. Wir werden in Ewigkeit wissen, warum wir im Himmel sind. Deswegen, weil Jesus es getan hat. Wir werden irgendwo da hinten die Hölle sehen, die es auch gibt, und werden sagen, Jesus, vielen Dank, dass ich da nicht drin bin. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Du hast es gemacht. Jesus trug unsere Ablehnung, damit wir vom Vater angenommen werden. Er trug unsere Scham. Er hing dort nackt, übrigens tatsächlich nicht mit einem Lendenschurz, sondern nackt. Er trug unsere Scham, damit wir Herrlichkeit bekommen. Er trug unsere Armut, damit wir an seiner Fülle teilhaben. Er wurde zum Fluch, damit Gott uns den Segen geben kann. Er starb unseren Tod, damit wir sein Leben haben. Er wurde zur Sünde, damit wir gerecht sind. Er wurde geschlagen, damit wir heil sind. Er wurde bestraft, damit uns vergeben würde in Ewigkeit. Aller Zorn von Gott ist weg durch Jesus. Das ist der Tausch, der am Kreuz passiert ist, wofür wir Gott gar nicht genug danken können. Und natürlich ist es so, dass unser Leben davon beeinflusst wird. Ich sehe bloß, wir sind so schnell dabei zu fragen, ja, was ist jetzt mein Opfer? Und erkennen nicht, und dass es zuerst auf Jesu Opfer ankommt. Und ich habe noch ein Bild, vielleicht kennt ihr das auch. Das zeigt uns nochmal, wie wir das Ganze kriegen, was Jesus für uns getan hat. Indem wir sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche das, was du gemacht hast. Ich brauche dein allumfassendes Opfer. Das ist unsere angemessene Reaktion. Und das ist auch, ich denke, das ist, wer kann ernsthaft noch gerne sündigen wollen, von dieser Position aus, wenn wir wissen, was Jesus getan hat? Ich möchte es nicht. Ich möchte sagen, Vater, ich möchte dir gefallen. Von der Position aus leben wir. Und ich denke, dass auch Jesus heute Morgen sagt, lass deinen Stolz. Ich habe alles getan. Das ist wichtig, das zu erkennen. Das ist wichtiger, das zu erkennen, als zu erkennen, was du tun musst, was ich getan habe. Dass alles vollbracht ist, dass alles fertig ist. Und das ist das, warum Paulus sagt, ich habe mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus und ihn als gekreuzigt, weil er wusste, da ist die Antwort für alles. Und natürlich hat das Auswirkungen. Und Paulus ist derjenige gewesen, der gesagt hat, das hat sich durch Zeichen und Wunder bestätigt. Und er ist auch derjenige, der fordert, dass wir ein Leben führen, was angemessen ist. Aber auf der anderen Seite hat er dieses Kreuz so verkündigt, dass Leute ihm vorgeworfen haben, du übertreibst, du predigst zu viel Gnade. Das hat mir Paulus vorgeworfen. Aber ich denke, wir müssen dieses Kreuz anschauen und annehmen, was Gott für uns hat. Und ich glaube, dass Gott seine Hand ausstreckt, auch für manche von uns heute Morgen und sagt, vielleicht brauchst du einen Teil von dem, Heilung, Trost oder Segen. Oder vielleicht ist Scham in deinem Leben und der Blick auf Jesus zeigt dir, dass er die Scham getragen hat und dass er eine Antwort hat für Scham. Ablehnung. Jesus hat die Annahme vom Vater erwirkt. Der Vater hat die Antwort geschaffen. Er wurde geschlagen. Vielleicht sind da Schläge da in deinem Leben. Und Jesus sagt, auf mir sind die Schläge, damit du heil werden kannst. Auf mir liegt Fluch, damit du Segen kriegen kannst. Vergebung, ein gutes Gewissen. Wiederherstellung, auch schon in diesem Leben. Es ist beschlossen in dem, was Jesus getan hat. In diesem Opfer. Und ich denke, wir sollten einfach zu Jesus gehen und ihm sagen, Herr, ich brauche das. Es gibt nur diesen Weg, es anzunehmen. Und das ist durch Buße und durch Glauben. Buße bedeutet, ich lasse meine Wege und ich gehe Gottes Wege. Ich lasse meine schlechten Wege und kehre um zum Vater. Und ich möchte einfach auch für diejenigen, die vielleicht noch nie dieses Opfer für sich angenommen haben, die Jesus noch nie angenommen haben, einfach ein Gebet beten. Und wenn ihr das beten möchtet, dann macht es doch zu eurem Gebet einfach. Ich bete das. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich erkenne, dass ich dich brauche. Ich bitte darum, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich danke dir, dass du alles getragen hast und ich nehme dein Opfer für mich an und möchte, dass du mein Herr bist. Amen. Gibt es jemand, der das zum ersten Mal gebetet hat? Gibt es jemand unter uns, der das machen möchte, der wirklich das... Das ist ganz wichtig, das Wichtigste, was man tun kann. Aber lasst uns auch, wenn wir noch andere Sachen haben, lasst uns damit einfach zu Gott gehen, einen Augenblick, und zu ihm beten. Und auch wenn ihr da möchtet, dass es euer Gebet ist, betet es doch einfach für euch mit. Bete einfach von hier vorne. Vater im Himmel, wir erkennen an, dass wir abhängig sind von dir, dass wir dich brauchen und dass wir das brauchen, was du durch Jesus getan hast. Und Jesus, wir danken dir, dass du es vollbracht hast, dass du Annahme erwirkt hast für uns und Heil und Segen. Und wir kommen zu dir und ich komme zu dir und sag dir, was ich brauche. Danke, dass du meine Wunden, meine Schmerzen, meine Schuld getragen hast. Dass es auf dir lag, zu meinem Frieden. Und ich möchte einfach noch kurz nochmal auf diesen Punkt da eingehen mit der Scham. Ich glaube, dass Gott zu ein paar von uns sagt, dass er diese Scham lösen möchte. Oder Scham ist, aus welchem Grund auch immer, vielleicht durch Missbrauch oder so. Jesus hat diese Scham getragen, er weiß, was diese Scham bedeutet. Und kann das ganz und gar wiederherstellen in deinem Leben. Und ich bete einfach, Vater, dass du das tust durch Jesus, in denen, die das brauchen. Und wir danken dir einfach für das, was du getan hast, Herr. Amen.